zumindest so lange, wie ich Kreisarchivare war, habe ich immer Wert drauf gelegt, dass wir Bestände von Heimatforschern teilweise erwerben, wie zum Beispiel die Postkarten gesammelt haben. Also wir können jetzt insbesondere über den Kreis Bergheim, über Gemeinden, kleine Dörfer, die in den 50er, 60er Jahren verschwunden sind, kann man schon sagen, haben wir ja doch gute Quellen, die zeigen, wie das Leben eben halt damals in den Ortschaften stattgefunden hat.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Die Folge ist Teil der Berichterstattung zur Tagung Vergessenes Revier, die gemeinsam von der Landeszentrale für politische Bildung NRW, dem LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, dem Team der LVR-Geschichten und dem Nebroing-Haus in Herzogenrath veranstaltet wurde. Heute spreche ich mit Dr. Sabine Eibel und Gabriele Mohr darüber, wie Archive Quellen zur Geschichte der rheinischen Braunkohlenförderung aufarbeiten. Die beiden Expertinnen erklären, warum sich die Geschichte der Braunkohle nicht in einem einzelnen Archivbestand findet, sondern warum viele Akten von Behörden, Vereinen, auch Nachlässe, Karten, Fotos und Sammlungen bearbeitet werden müssen. Sie zeigen dann auf, wie ihre Archive diese Unterlagen bewerten, erschließen und ordnen. Und warum historische Recherche zur Braunkohlengeschichte mehr verlangt als eine einfache Stichwortsuche. Und das alles binden wir ein in die Frage nach dem vergessenen Revier und was noch alles an Forschungspotenzial unter den Schichten der archivalischen Überlieferung schlummert. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare, sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt, entweder durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Zentral dabei ist die Ankündigungsfolge zur Tagung über das vergessene Revier, auf der Frau Eibel und Frau Mohr dieses Thema vorgestellt haben. Die beiden sind auch neu im Podcast dabei und stellen sich daher zunächst einmal vor. Und ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Mai 2026.
Mein Name ist Sabine Eibel. Ich habe Geschichte in Münster studiert und auch dort promoviert und habe dann aus einer Leidenschaft erstmal an alten Schriften tatsächlich, wie das bei so vielen ist, an alten Geschichten, die Ausbildung angefangen im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, das Archivreferendariat abgeschlossen. Ja, und da bin ich dann seit 2013 geblieben in einer Organisationseinheit, die nennt sich Verwaltungs-, Justiz- und Finanzbehörden. Und die leite ich auch seit 2 Jahren. Und mit der Braunkohle bzw. der Braunkohlengeschichte konkret bin ich in den letzten 10, 12 Jahren, die ich tätig bin im Landesarchiv, immer mal wieder in Kontakt getreten vor Haus oder besonders durch unsere Nutzenden, wie wir die im Archiv immer nennen, also die Forscher, die Privatpersonen, die bei uns anfragen und die dann verschiedenste Themen rund um die Braunkohle an uns herangetragen haben und gefragt haben, was können wir denn da, was finden wir vielleicht bei ihnen? Und deswegen kam immer mal wieder so ein kleiner Klecks, so mit dem ich mich beschäftigen konnte. Und intensiver bin ich dann erstmal dann dazu gekommen, als wir für unsere Auszubildenden, unsere Archivanwärterinnen einen Bestand gesucht haben, den die erschließen können. Erschließen, das bedeutet also ordnen, beschreiben, auffindbar machen für die Bevölkerung, für die Öffentlichkeit, sodass Menschen später die Inhalte leicht suchen und auch im historischen Kontext verstehen können. Ja, und da hat mich dann ein Kollege auf einen Bestand, der erst kurz zuvor von der Bezirksregierung Köln übernommen wurde, aufmerksam gemacht. Und das waren ganze 843 Akten zur Regionalplanung und Braunkohle. Also Sachakten zu den Großtagebauen Garzweiler II, Inden, Hambach, Braunkohlenausschuss. Das sind alles so Inhalte, die darin vorkamen. Ja, und in der Arbeit mit dem Bestand habe ich dann natürlich begleitet und So ging es dann weiter, bis dann die Anfrage nach einem Vortrag zu Quellen im Landesarchiv zur Braunkohle kommen. Und dann konnte ich mich auch über mein eigenes Dezernat, meinen eigenen Organisationseinheit hinüber damit beschäftigen. Und das war wirklich sehr spannend und vielfältig, was sich da aufgetan hat. Und seitdem bin ich dabei.
Ja, mein Name ist Gabriele Mohr. Wie bin ich zum Archiv gekommen? Durch eine Anzeige in der Jungen Welt 1979. Ich habe vorher eine Ausbildung mit Zulassung zu einem Studium an einer Universität für Informationen gemacht und wollte aber eigentlich immer Geschichte studieren. Das durfte ich aber nicht zu DDR-Zeiten und habe mich dann auf diese Annonce gemeldet und siehe da, ich bin 1979 angenommen worden und habe dann bis 1982 an der Franz-Mehring-Archivschule in Potsdam studiert. Habe danach ein Archiv in Nordhausen übernommen, ein Werksarchiv, das sich mit Großraumgeräten, also mit Baggern, die im Übrigen auch in der Braunkohle tätig oder eingesetzt wurden, beschäftigt und habe 1985 meinen Mann aus der Bundesrepublik kennengelernt und bin dann in die Bundesrepublik übergesiedelt und war danach an der Universität in Bochum als Dokumentarin tätig und von 1994 bis März 2026 Kreisarchivarin im Rhein-Erft-Kreis. Zwischendurch absolvierte ich nochmal ein Studium an der Humboldt-Universität in Informationswissenschaft und habe dort meinen Master nochmal nachgeholt. Ja, wie bin ich zur Braunkohle gekommen? Eigentlich durch die Politik. Wir hatten 1996 im damaligen Erftkreis, heute Rhein-Erft-Kreis, erste Anfragen im Kulturausschuss. Was passiert denn, wenn hier alles rekultiviert wird? Es gibt gar keine, man sieht gar keine Löcher mehr. Wie könnten wir das denn sozusagen erhalten? Und da gab es wirklich auch Ideen, ein Stück Braunkohlenwand über irgendwelche chemischen Mittel haltbar zu machen und in der Landschaft zu halten. Aber es gab auch dann eine ABM-Maßnahme und einen Arbeitskreis zur Geschichte der rheinischen Braunkohle, der bei uns im Kreisarchiv angesiedelt war. Und als Ausfluss dieses Arbeitskreises und dieser ABM-Maßnahme konnte 1998 dann ein erstes Ergebnis zur linksrheinischen Braunkohlenforschung vorgestellt werden, und zwar ein Skript, das ist heute auch im Kreisarchiv aber nur einsehbar. Das besteht aus einer Bibliografie und einer Quellensammlung zur Geschichte der rheinischen Braunkohle 1816 bis 1945. So, dieses Werk hat zum Beispiel Herrn Buschmann geholfen, seine große Arbeit über die rheinische Braunkohlenzeugnisse zu fertigen. Und ein weiterer Punkt, wie ich zur Braunkohle oder mit der Braunkohle in Berührung gekommen bin, war 2015/16 gab es nochmal einen Auftrag aus der Politik. Man sah sozusagen schon das Ende der Energiegewinnung mit der Braunkohle im Rhein-Erft-Kreis. Und es gab den Auftrag, dass sich die Verwaltung mit der Geschichte der Braunkohle direkt im Kreis beschäftigen sollte. Wir hatten den Arbeitskreis wieder im Kreisarchiv angesiedelt und als Ausfluss der Arbeit konnte dann mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Landschaftsverband Rheinland, dem Verein Rheinische Industriekultur sowie Akteuren aus dem eigenen Haus eine Publikation erstellt werden, Braunkohle im Rhein-Erft-Kreis, Perspektiven und eine museale Stele mit historischen Fotos zur Braunkohlengeschichte, die integraler Bestandteil heute der Archivausstellung Bausteine der Kreisgeschichte ist. Die genannte Broschüre zeigt auf, dass die Entstehung der Braunkohlenförderung im heutigen Rhein-Erft-Kreis an der Wille ihren Ausgangspunkt hatte und wie gerade die Menschen auch im alten Kreis Bergheim eben halt massiv von Umsiedlungen betroffen waren.
Das heutige Gespräch führen wir ja im Nachgang zur Tagung Das vergessene Revier, in dem sich intensiv mit dem Rheinischen Revier befasst wurde. Und in Ihrem Vortrag, den Sie da gehalten haben, ging es darum, klarzumachen, dass der Braunkohletagebau ja nicht nur Spuren in der Landschaft, in der Umwelt hinterlässt, sondern da fällt notwendigerweise auch ganz viel Papierkram an. Es wurden eben schon die Akten erwähnt. Frau Eibel, können Sie mal einen Überblick geben, was für verschiedene Quellen, was für verschiedene Akten denn da auf Sie zukamen, wie wir damit umgehen, wie wir dieses auffindbar machen, von dem Sie gesprochen haben? Das werden wir ja sicherlich danach auch noch besprechen können.
Ja, da muss ich sagen, das war selbst für mich als Archivarin, die eigentlich schon gewohnt ist, dass je mehr man sich mit einem Thema und je länger man sich, je intensiver man sich damit beschäftigt, dass man dann immer weitere Ansatzpunkte und Quellenmöglichkeiten findet und die sich auftun, dass doch eine kleine Überraschung war, dass die Überlieferung zur Braunkohle, zumindest im Landesarchiv NRW, wie ich das überschauen konnte, so breit und trotz einiger Verluste, Kriegsverluste, auch so vielfältig und so zerstreut auf unterschiedlichste Bestände ist. Also das hätte ich zum Anfang meiner Recherche auch nicht gedacht. Aber eigentlich ist es ja auch klar, denn das Thema berührt viele Lebensbereiche der Menschen der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte und hat natürlich dementsprechend viele Spuren in der Archivlandschaft, ja, hinterlassen. Und da kann man, das Landesarchiv ist ja unter anderem oder vor allem für die staatliche Überlieferung zuständig. Und wenn man da sich überlegt, welche staatlichen Stellen könnten damit zu tun haben oder haben in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten damit zu tun gehabt, dann ist das neben der Bergverwaltung, also Bergämter, Oberbergämter gab es teilweise, den Ministerien, den Bezirksregierungen. Ja, das sind so ein paar Ansätze der größeren Aktenproduzenten. Aber daneben kommen dann auch ganz viele andere Unterlagen ja zum Tragen oder ich will mal sagen, Provenienzen heißt es im Archiv. Also die abgebende Stelle ist das, die produzierende Stelle der Akten. Und da vielleicht so, um da einmal nochmal zurückzugreifen, wie kommen wir überhaupt an diese Unterlagen? Die Stellen sind ja nach Archivgesetz NRW verpflichtet, an uns abzugeben. Und nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen der Akten. Und dann suchen wir heraus, was für die Forschung, für die Nachwelt von Relevanz sein könnte in dem Fall. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ja, man muss sich natürlich, wenn man sich dem Thema nähert und Originalquellen heraussucht, überlegen, wie war das historische Setting, also der Zeitraum, die politische Situation. Und dann kann man sich daran entlanghangeln auch, welche Stellen und Behörden waren mit dem Forschungsthema befasst. Denn das gibt dann eben Aufschluss darüber, wo die Unterlagen konkret angefallen sind und auch welches Archiv dann letztendlich, vielleicht aber auch welche Sammlung, Museum oder Dokumentationsstelle Unterlagen haben könnte. Und neben den bereits aufgeführten Unterlagen der größeren Player, wenn ich das so sagen darf, haben sich aber im Laufe meiner Recherche auch noch viele Bestände offenbart, wo ich es vorher nicht gedacht hätte. Also ein ganz tolles Beispiel fand ich die Vereinsakten oder die Vereinsregisterakten, muss man genauer sagen, der Amtsgerichte. Dass das Vereinsleben auch oftmals so als sozialer Seismograf eines Ortes sehen kann, denn oder die, nicht die Vereinsakten, die Vereinstätigkeiten, da sie sichtbar machen, welche Werte, Interesse, Traditionen, vielleicht auch Konflikte des Zusammenlebens in einer Dorfgemeinschaft zentral sind. Das ist wahrscheinlich leicht ersichtlich. Und wenn man sich dann ansieht, dass wir unter anderem Unterlagen haben, wo da geht es um die Translozierung von historischen Gebäuden, von Kirchen, also der Übertragung an den neuen Ort bei einer Umsiedlung, um die Pflege des Brauchtums im Rheinischen Revier und um Unterstützungsvereine für die Bauten. Also das ist wirklich ganz spannend zu sehen, wie sich dann auch im Vorfeld einer Umsiedlung solche Vereine gründen, die Menschen darin wirken und irgendwann tatsächlich genauso spannend vielleicht auch, dass sie aufgelöst werden. Also dass sich das Thema, zumindest im Verein dann, erledigt hat. Ja, das ist, man kann aber auch dazu sagen, dass wenn man jetzt heute sich überlegt, Großtagebaue und riesige Schaufelradbagger, das, was mir auch aufgefallen ist in der Recherche, ist, dass die Anfänge zum einen relativ klein auch natürlich waren und ja, die ersten deutlichen Ergebnisse, die ich dann so hatte, wo ich auch sagen könnte, ah, da handelt es sich jetzt wirklich auch um Braunkohle, dass das so langsam mit einigen geistlichen Herrschaften, mit den säkularisierten Klöstern, wo es um Verpachtungen ging, anfing und dann immer mehr wurde, wo dann auch Zugriffe und ja, manchmal auch finanzielles Interesse war dahinter. Beispielsweise haben wir ein französische Bergsteuerrollen, da wird dann genau aufgelistet in der französischen Zeit, was, wie viel, wer ja fördert und ja, welche Steuern man daraus auch ziehen kann. Und das wird dann immer mehr. Und die preußische Verwaltung, die dann einsetzt, ich habe ja eben die Bergämter, Oberbergamt Bonn ganz konkret hier fürs Rheinische Revier genannt. Die Verwaltung, das wird immer verzweigter. Und da kommen dann natürlich auch die verschiedenen Quellenarten zum Tragen. Also das ist wirklich ja ein großes Potpourri, das sich aber bis heute noch ja heranzieht. Wir holen ja jetzt auch heute noch Unterlagen rein aus der neuesten Zeit und in Zukunft wird es auch digitale Unterlagen zu dem Thema geben. Ja, also das ist wirklich eine ganze Menge, die sich da findet und die noch beforscht werden kann.
Archiv heißt, man bekommt Unterlagen, aber wenn ich das so raushöre, das heißt jetzt auch nicht nur, dass das irgendwelche Schriftstücke sind, beziehungsweise ist die Frage, diese Unterlagen, die Sie dann bekommen, vor allem wenn es um die inzwischen abgebaggerten Ortschaften geht, sind das dann nur Schriftstücke, wie Sie es gerade auch geschildert haben, oder können wir auch da zum Beispiel auf sowas wie Bilder oder Karten zurückgreifen, dass wir sagen können, so sahen diese historischen Gebäude aus, da stand die Kirche und so war auch generell einfach das Dorf aufgebaut, dass man diese Dorfbilder auch noch finden und rekonstruieren kann.
Ähnlich wie Frau Dr. Eipel es gerade sagte, beruht die Arbeit auch eines kommunalen Archives in Nordrhein-Westfalen auf dem Archivgesetz. Und da sind wir ähnlich strukturiert sozusagen von der Hülle, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Also dass sozusagen unser Provenienzgeber immer unsere Verwaltung ist. Oder die ist natürlich im Land etwas größer als die in der Kreisverwaltung. Aber das, was gerade angesprochen worden ist, zum Beispiel Postkarten von abgebaggerten Ortschaften oder Unterlagen, es kommt ein Ingenieur, der bei Rhein-Braun gearbeitet hat und hat noch irgendwelche Sachen bei sich im Schreibtisch gefunden und konnte es nirgendwo unterbringen und bringt es dann zu uns als einen Vor- oder Nachlass. Solche Sachen landen schon in kommunalen Archiven. Also da legen wir als kleinere Archive gegenüber einem Landesarchiv auch einen gewissen Wert drauf. Das heißt, wir haben einmal unsere vom Registraturbildner vorgegebenen Aufgabe, also das, was der Kreis sozusagen an Aufgaben vom Land bekommt, die in der Kreisordnung festgehalten sind, das spiegelt sich in unseren Beständen wider, ja. Und auf der anderen Seite kommen Menschen aus den Ortschaften in das Archiv und sagen, oh ja, wir sind hier, wir haben eben dieses oder jenes Schriftstück, was wir gerne abgeben wollen. Ich bekomme auch, wir haben eine große Klüttensammlung zum Beispiel. Wir haben auch unendlich viele kleine Braunkohlebriketts bei uns in der kulturhistorischen Sammlung. Also es gibt ganz verschiedene Dinge, die dann in einen Archiv abgegeben worden sind, die wir aufnehmen und die wir auch dann wieder für den Nutzer bereitstellen. Also das heißt, wenn jetzt ein Forscher kommt, bekommt er natürlich nicht nur das, was an Archivgut aus der Verwaltung reproduziert wurde, sondern auch das, was uns Heimatforscher oder Einzelpersonen für die Forschung auch weitergegeben haben. Und ich halte das auch für wichtig, weil wir das, was administrativ an Akten entsteht, ist oft trocken. Das hatte einen Kontext, was weiß ich, ein Braunkohleausschuss hat getagt und es gibt ein Protokoll darüber, das ist alles schön und gut. Dann hat bei uns die Kreisverwaltung die Aufgabe, das zu überwachen, das, was da beschlossen worden ist. Auch darüber entstehen Aktenpläne, Karten, Zeichnungen, die sozusagen irgendwann im Archiv als Archivgut landen werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Menschen, die draußen in der Wirklichkeit außerhalb der Verwaltung leben und direkt davon betroffen sind, dass eine Kirche verschwindet oder dass ihr eigenes Haus, ihr Bauernhaus, wo sie vielleicht 2, 3 Generationen drin gelebt haben, eben halt aufgekauft wird und sie umgesiedelt werden und der Bezug zu dieser Scholle dann nicht mehr da ist. Und also zumindest so lange, wie ich Kreisarchivare war, habe ich immer Wert drauf gelegt, dass wir Bestände von Heimatforschern teilweise erwerben, wie zum Beispiel die Postkarten gesammelt haben. Also wir können jetzt insbesondere über den Kreis Bergheim, über Gemeinden, kleine Dörfer, die in den 50er, 60er Jahren verschwunden sind, kann man schon sagen, haben wir ja doch gute Quellen, die zeigen, wie das Leben eben halt damals in den Ortschaften stattgefunden hat, ne? Das wäre das eine. So, aber ich wollte auch nochmal zurückkommen auf das, was die Kreisverwaltung oder die Vorgängerbehörden der Kreisverwaltungen an Archivgut produzieren. Wir müssen immer davon ausgehen, dass der heutige Rhein-Erft-Kreis in seiner Struktur als Kreis ein Ausfluss der preußischen Entwicklung ist, also als 1816 die Region preußisch wurde. Ja, es wurden Kreise gebildet, die auch noch, wo der Landrat sozusagen auch noch ein preußischer Beamter war. Deswegen gibt es auch eben halt eine Überlieferung der Kreisakten im Landesarchiv bei Frau Dr. Eibel, also so bis 45. Danach ist die Überlieferung eigentlich dann in unserem Haus. Und man darf aber auch nicht glauben, dass alles das, was in einem Archiv eine Archivalie wird und auch eine Archivalie für die Braunkohlenforschung, dass sozusagen alles, was mal entsteht, bei uns landet, sondern wir sagen, dass, sagen wir mal, von 100 Akten vielleicht, wenn Sie Glück haben, 8 Stück Archivgut werden. Und diese Auswahl trifft eben halt der Archivar, der sozusagen dann auch schaut, wie ist denn meine Bestandsbildung? Was habe ich denn jetzt schon an Beständen? Was ist denn wichtig? Ich will was Rechtliches darstellen. Ich will was Historisches darstellen. Ich möchte sozialwissenschaftliche Dinge darstellen. Und wenn wir jetzt mal die Braunkohle als solches nehmen, dann ist das auch, wie Frau Dr. Eibel es schon gesagt hat, sie ist facettiert. Die Bestände fließen in andere Bestände hinein. Es gibt also nicht einen Bestand Braunkohle in einem Archiv, also nicht bei uns. Das kommt eben halt bei den Landschaftsleuten vor, das kommt im Straßenverkehr bei der Planung vor und es kommt natürlich gerade in den Ausschussakten, ist es natürlich sehr präsent, kommen da sozusagen Informationen vor, die dann als Archivgut im Archiv landen. Und es ist einfach wichtig für also nicht nur für uns Archivare, wir wissen das, zumindest hoffen wir, dass das alle wissen, dass wir ein Stück weit immer auch uns Kenntnisse aneignen über die politische Entwicklung eines Staatssystems mit den entsprechenden Aufgaben, wirtschaftlichen Aufgaben, die darin implementiert sind. Also die politische Geschichte ist einfach wichtig zu wissen einer Verwaltung, auch für den Nutzer eines Archives, damit er auch wirklich dann die Informationen findet, die er für seine Fragestellung sucht. Aber wir werden wahrscheinlich zum Fazit nochmal dazu kommen können, da vielleicht nochmal einen anderen Ausblick zu machen.
Ich würde gerne noch ergänzen bezüglich der Fotos oder der übrigen audiovisuellen Inhalte oder Übernahmen, die in Archiven entstehen. Auch bei den Akten oder in den Akten sind ja ganz oft ist eine Fotodokumentation dabei oder sind auch heutzutage manchmal auch CDs beigegeben. Das sind ganz spannende Quellen, auch in den Akten selber, die wir dort finden. Wenn man da beispielsweise an die Referendarsakten aus dem 19. Jahrhundert vom erwähnten Oberbergamt am Bonn denkt, das sind dann Fotos von den ganz früher Abbildungen von den technischen Details, den Möglichkeiten. Da sind dann Beschreibungen derselben dabei. Das ist immer ganz spannend. Weiterhin, wenn wir an Demonstrationen beispielsweise denken. Also da möchte ich Frau Mohr auch noch mal gerne weiterhin unterstützen. Die facettierte Überlieferung oder die Schichten, die man sich durchgraben muss und wo man gucken muss, wo könnte was vorkommen. Wenn man jetzt an Demonstrationen denkt und an die Überlieferung, die dann entsteht, beispielsweise bei Polizei oder Staatsanwaltschaften. Auch da können ja Fotos von der Umgebung, von der Demonstration, von den Strafverfahren und allem, was damit Zusammenhang enthalten sein. Und das heißt, man muss sich mal ganz genau angucken, ja, welche sind damit befasst und wo kann etwas anfallen und auch in welcher Art.
Was ich immer faszinierend finde bei Archiven ist das, was Frau Mohr gerade beschrieben hat, das Kassieren, dass sie sagen, sie bekommen 100 Akten und 8 davon bewahren sie auf, heißt im Umkehrschluss, 92 davon werfen sie weg. Und dann ist für mich wirklich die Frage, woher wissen Sie denn, was in 15, 20, 50, 100 Jahren interessant und wichtig ist? Ich kann mir diese Herausforderung, diese Verantwortung vor der zukünftigen Geschichtswissenschaft gar nicht vorstellen.
Also, das ist eine nüchterne Analyse. Es ist so, dass der Archivar natürlich nicht Gott ist. Ne? Also er weiß nicht alles. Er hat eine Archivbibliothek, die ihm hilft, Akten aus der Verwaltung zu bewerten. Und er weiß natürlich, dass aus der Aufgabenstruktur der Verwaltung er selbst schon ersehen kann, welches Amt, welche Abteilung, welches Sachgebiet archivwürdiges Material produziert, sagen wir es mal so. Also ich kann mich daran erinnern, als ich die Erstausbildungsjahrgänge bei den Fachangestellten für Medien- und Archivdienste durch mein Archiv geführt habe, habe ich den Menschen immer Folgendes erklärt. Ich habe gesagt, wir erkennen unsere Demokratie daran, dass ein Archiv offen ist. Und wie funktioniert das? Nehmen wir jetzt mal den Bau einer Schule. Eine Schule wird gebaut, es entsteht eine Akte im Schulamt, es entsteht dazu eine Akte im Bauamt, bei der Schulaufsicht, beim Land NRW, wenn die Geld dazu geben, das geht dann über die Bezirksregierung. Es gibt ganz viele verschiedene Stellen, die sozusagen in diesen Schulbau involviert sind. Also diese Aktenüberlieferung liegt dann erstmal in der einzelnen Verwaltung beim Sachbearbeiter. Es gibt verschiedene Gesetze, die auf diesen Schulneubau einwirken. In diesen Gesetzen ist festgelegt, wie lange diese Schriftstücke, diese Akte aufbewahrt werden müssen. Das kann bis zu 30 Jahren sein, weil eventuell Gelder aus der EU als Zuschuss gekommen sind oder vom Land. Oder weil eben halt dir das Gesetz gesagt hat, hier sind noch Unterlagen drin, notarielle Dinge, die müssen eben 30, 40 Jahre aufgehoben werden. Das ist jetzt Fantasie, was ich sage. So, und dann habe ich den Menschen gesagt, und jetzt kommt einer, der in dieser Schule irgendwann einmal zur Schule gegangen ist, nach 50 Jahren zu mir ins Archiv und sagt, ich würde gerne über meine Schule forschen. Ich habe jetzt Zeit und ich weiß noch, das fand ich so toll und wir hatten damals so ein ganz tolles Relief im Flur hängen. Ich konnte mich nicht mehr dran erinnern und ich finde zu Hause auch gar nichts, haben sie da noch irgendwas. So, und jetzt beginnt dann die Recherche im Archiv und das kann eine gute Recherche für den Nutzer werden, wenn der Archivar nach den bestimmten Ablauffristen der Aufbewahrung in der Verwaltung, dann wird dieses Registraturgut, so nenne ich es jetzt mal, weil es aus der Registratur kommt, dem Archiv angeboten. Wenn er dann sagt, diese Akten zu diesem Schulneubau, die hebe ich auf, weil sie erstens repräsentieren sie für den Ort, wo es gebaut worden ist, die erste Schule. Sie repräsentieren, dass damals eine neue Schule nach neuen pädagogischen Methoden gebaut worden ist und er hebt sie, weil er ein Archivar ist, der auch eine gewisse Verantwortung hat, vielleicht auch noch aus Rechtssicherheitsgründen weiter auf. Und dann kann diese Akte, die hat ihre Ablauffristen von 30 Jahren, sind vorbei, kann sie denjenigen dann vorgelegt werden, der früher eben mal in die Schule gegangen ist und der aus dieser Akte einen ganz anderen Nektar für sein eigenes Ich zieht, als dass diese Akte einmal in einer Verwaltung entstanden ist. So, was wollte ich jetzt dazu sagen? Warum habe ich das jetzt einfach mal ausgeführt? Erstens ist es für mich ein demokratischer Prozess, dass diese Akte der Verwaltung, die unter ganz anderen Gesichtspunkten entstanden ist, einen Menschen, der mit ganz anderen Fragestellungen an diese Akte herangehen kann. Er könnte ja auch Architekt sein und fragen, welche Steine damit verwandt worden sind, wäre eine Möglichkeit. Das ist Demokratie. Es ist Demokratie, dass jeder dann an offene Akten rangehen kann und sein Wissen oder seine Informationen aus dem, was diese Akte bieten kann, herausziehen kann und sich sein eigenes neues Wissen daraus bilden kann. Und wie der Archivar weiß, also erstens sind Archivare in ihrem Beruf, ich war jetzt 32 Jahre Kreisarchivarin in Rhein-Erft, wir sind das einfach, weil wir auch eine gewisse Zeit brauchen, um uns natürlich in diese Gebiete einzufuchsen. Aber wir wissen das dann, wir kennen unsere Verwaltung, wir wissen, aha, hier entstehen Sachakten, die sind für uns wichtig, in den anderen Gebieten, da entstehen massenhaft gleichförmige Akten, die übernehmen wir nicht, da ziehen wir Querschnitte für die Sozialforschung und wir wissen, aha, das ist eine Akte, die gibt es zwar bei uns, aber das ist nur eine Kopie, die gibt es eben in einem anderen Archiv im Original, also brauche ich die auch nicht aufheben. Das weiß man einfach dann und ich habe ja auch gesagt, dass ich mein erstes Studium noch in der DDR gemacht habe. Bei uns gab es sogenannte Bewertungsgrundsätze. Wir sind danach nach preußischen Bewertungsgrundsätzen noch, das habe ich noch studiert, richtig. Also das ist in der Bundesrepublik ist es nicht ganz so extrem, dass es so festgeschrieben ist. Da geht man davon aus, dass der historisch gebildete Archivar weiß, was aufzuheben ist.
Frau Eibel, als nächstes möchte ich auf etwas eingehen, was Sie auch vorhin sagten, dass Sie eben diese Vielfalt der Quellen haben und das muss ja dann in eine bestimmte Ordnung übergehen. Sie haben die vielfältigen Behörden genannt, die dazukommen. Und jetzt ist es ja bestimmt nicht so, dass dann in Ihrem Archiv dann nachher ein Regal oder ein Ordner oder eine Kiste ist und da steht dann einfach Hambach drauf. Wie machen Sie das Ganze? Also wie bringen Sie in diesen Akten dann Ordnung rein und wie schreiben Sie dann im zweiten Schritt diese Ordnung auf, sodass man eben auch findet, was man sucht?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz wichtige Frage. Wir haben bei uns in den Archiven in aller Regel eine sogenannte Archivtektonik. Das heißt, nach ganz groben Maßgaben, wie beispielsweise, dann ist das nach Zeitschnitten geordnet oder danach, ob es audiovisuelles Schriftgut ist. Aber noch viel wichtiger ist die Frage nach der sogenannten Provenienz, also der abgebenden Stelle. Wir hatten es kurz vorher schon mal erwähnt. Und wenn man in ein Archiv geht, dann muss man sich das vorstellen, man kann nicht einfach wie in einem Google-Schlitz Braunkohle beispielsweise eingeben und findet dann alles dazu. Das sagte Frau Mohr ja auch schon eben. Sondern man kann das natürlich machen und findet dann einige Treffer, aber einige Unterlagen, die zum Beispiel aus früheren Zeiten, als das Wort Braunkohle so noch gar nicht verwendet wurde, wir haben eben von Klütten gesprochen, von Turf und so weiter, da würde man damit nicht fündig werden. Das heißt, man geht dann sozusagen die Klassifikation, die abgebenden Stellen, die Provenienzen durch und so ordnet man auch das Archiv oder die Archive in aller Regel. Es gibt auch noch eine andere Art, sachthematische Inventare, wo man etwas nach einer Sache ordnen kann. Das ist aber in aller Regel nicht der Fall, sondern genau aus dem Grund, dass man eben die einzelnen Stellen durchsuchen kann, ordnet man es danach. Und dann muss man immer zweigleisig vorgehen. Man sieht sich eben an, was ist zum Beispiel bei der Bezirksregierung Köln angefallen, welches Dezernat hat sich damit beschäftigt als abgebende Stelle. Das ist dann, sagen wir mal, das Dezernat 32. Und kann dann eben in unserer Archivtektonik, in der Klassifikation, die dann in letzter Stufe auch nach den abgebenden Stellen geordnet ist, recherchieren über die Jahre, Jahrhunderte, Jahrzehnte, was ist da angelaufen. Und am besten ist immer eine Recherche, die sich einmal über die verschiedenen Begrifflichkeiten natürlich auch Gedanken gemacht hat, aber auch in dem historischen Kontext alles gestellt hat. Und da ist es natürlich essentiell wichtig, dass wir als Archivare, dass da nicht nur das verwaltungsgeschichtliche Hintergrundwissen haben und die sogenannten Findbücher, in der solche Akten sortiert sind, auch vielleicht mit einem historischen Kontext, mit einer Einleitung verfassen, sondern dass wir ganz konkret, wenn wir auf Akten- oder auf Unterlagenebene gehen, dass wir dann diejenigen Metadaten herausziehen und unsere Archivsysteme zur Recherche geben, die relevant sind. Das heißt, wenn man eine Akte hat, beispielsweise, da geht es um Petitionen von Bürgern, an irgendeinen Ausschuss herangetragen, dass man das beispielsweise angibt und dass man nicht nur Petitionen dahin schreibt, sondern auch um was geht es da konkret? Welche Laufzeit hat die Akte? Welche Orte sind damit inbegriffen? Das ist ganz wichtig, dass dann die Recherchierbarkeit, die Auffindbarkeit ist, nicht nur für uns Archivare, sondern eben auch für Nutzer später. Denn das Ziel des Ganzen ist ja auch, dass nicht nur wir als Geheimwissen für die Nutzer recherchieren, sondern dass später in den Archivportalen Unterlagen online gestellt werden, dass Metadaten recherchierbar sind, dass man sukzessive, das ist natürlich ein sehr, sehr langer Prozess und wir haben noch viele, viele Unterlagen, die noch nicht in die Systeme eingegeben sind, aber dass das später möglich ist in letzter Instanz.
Dann möchte ich mich nur anschließen. Also ist die Grundlage, dass etwas gefunden wird, was früher Registraturgut war, nach der Bewertung, ist, dass es ordentlich erschlossen wird. Also, dass ich eine Akte erstmal aus ihrer Leitsordner qualvollen Dasein herauslöse und sie enteise, sozusagen zukunftsfähig mache fürs ewige Leben und sie sozusagen so erschließe, dass ich alles das, was da drin enthalten ist, in einen kurzen Titel, in Enthält-Vermerken, in Jahresangaben, in Schlagwörtern sozusagen eingebe, dass ein späterer Nutzer, der mir noch gar nicht bekannt ist, mit diesen von mir dokumentarisch versehenen und hoffentlich rationalen Begriffen seinen eigenen Informationsdrang befriedigen könnte. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist das eine. Und das andere, was Frau Dr. Eibel auch gesagt hat, ist, dass wir dann uns für uns selber, damit wir ja auch, wenn man 2,5 Kilometer Akten hat, dann kennt man ja nicht jede Akte einzeln, wo sie steht, sondern sie müssen natürlich dann auch selbst in einem Magazin systematisch gegliedert, ordentlich abgelegt werden, dass sie auch schnell auffindbar sind für den Nutzer und natürlich auch, jedes Archiv macht ja auch in gewisser Weise eine eigene Forschung für die eigene Forschung zur Landes- oder zur Regionalgeschichte.
Das Enteisen oder generell das, was Sie gerade so schön dargestellt haben, als Vorbereiten auf das ewige Leben. Das heißt, die Akten müssen ja so aufbewahrt werden, dass sie nicht zerfallen, dass sie keinen Schaden nehmen. Ich erinnere hier nur an die Folge, wo ich mit jemand anderem über das Vatikanische Geheimarchiv gesprochen habe und dort Akten in Plastikhüllen eingelegt wurden, sodass sie dann nachher zerstört wurden. Es kommt natürlich wahrscheinlich auch bei Ihnen zunehmend und öfter die Frage, um das Ganze dann ewig vorzuhalten. Warum machen Sie nicht einfach diese ganzen 2,5 Kilometer digital?
Also das Archivgesetz, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Gesetzeshüter nur, ne, aber das Archivgesetz sagt, dass ein Schriftstück oder ein Registraturgutstück, wenn es Archivgut wird, in seiner Originalform aufbewahrt wird. Das heißt, wenn wir ein Zeitalter haben, in dem Papier eben halt das Hauptbedruckmittel war, um Informationen unter Menschen zu bringen, dann sollten wir es auch in dieser Art und Weise erhalten. Wir sind jetzt im Übergang, in das digitale Akten entstehen und die werden natürlich dann nicht sozusagen nochmal ausgedruckt, sondern die werden auch später digital erhalten. Weil, warum sage ich das nochmal? Also, eine analoge Akte in Papierform sagt uns nicht nur, wenn ich sie blättere, etwas, sondern sie sagt uns auch, wie sie abgeheftet ist, wie sie inhaltlich entstanden ist. Also man kann eine Akte von der Aktenkunde her lesen, man sieht Stempel drauf, man erfährt, durch welche Hände sie gegangen ist, wer Vermerke hineingebracht hat, welcher Sachbearbeiter dran gearbeitet hat. Und das ist eben so, das sind so typische Dinge, die es gerade in diesem analogen Papierzeitalter gegeben hat. Und ja, ich könnte das alles digitalisieren. Wir digitalisieren auch solche Sachen alle. Aber das bedeutet für uns nicht, dass wir diese wertvolle alte Akte dann wegschmeißen. Es gibt Akten aus der preußischen Zeit, die sind richtig genäht worden. Also da hat man sich richtig mit Nadel und Fasern hingesetzt, also vor den Leitsordner und hat sie zusammengefasst. Das ist für mich Kulturgut. Das ist ein Stück, das zeigt uns ja auch, wie früher eine Verwaltung gearbeitet hat und wie unsere technische Entwicklung auf den sozusagen im Stand der Papierindustrie oder der Verwaltungskultur gewesen ist. Und ja, wir digitalisieren diese Akten auch, wir entsäuern sie auch, wir müssen sie erhalten. Also das ist ein permanenter Prozess. Alles ist vergänglich auf diesem Planeten. Trotzdem versuchen wir, gegen diese Vergänglichkeit anzugehen und unser Archivgut ordentlich zu lagern in besonderen gekühlten Magazinen, in feuerfesten Kartonagen und eben halt enteist. Wir werden sie von all den Dingen befreien, die sozusagen etwas rosten können oder die Futter für irgendwelche Kleintiere sein könnten. Das ist uns wichtig. Wir paginieren sie durch. Wir geben ihnen also sozusagen von 1 bis 300 eine Nummerierung, dass wir auch wissen, das ist der Fluss, so war die Akte, so ist sie in der Verwaltung entstanden. Das war der Geist, der des Sachbearbeiters aus seiner Aufgabenerfüllung da mal hineingeflossen ist. Und ich finde das einfach wichtig, sowas zu erhalten. Also das macht mir auch Spaß, wenn ich das lese, das sage ich ganz ehrlich. Und die digitalen Akten, die Digitalisate, die wir von diesen Akten ziehen, die haben wir auch, aber die sind für uns eben halt eine Sicherheits, zurzeit eine Sicherheitsdigitalisierung, auch auf hohem Niveau. Also das wird schon gut eingescannt mittlerweile. Und sie können es, und das wird passieren, es passiert ja auch in Teilen schon, wir können auch solche digitalen Akten dann als PDF natürlich im Portale einstellen, wie es Frau Dr. Eibel auch gerade gesagt hat. Das Archivportal von NRW kann man zum Beispiel aus dem Landesarchiv schon sehr gut Karten, die digitalisiert worden sind, sich sehr gut runterladen oder anschauen. Das ist natürlich ein Vorteil für jemanden, der von zu Hause arbeitet. Aber ich kenne auch viele, die gerne ins Archiv kommen und einfach die alten Akten oder die alten Urkunden in die Hände nehmen wollen. Gerade bei Transkriptionen sagen sie, ja, ich habe das jetzt zwar am Rechner gesehen, aber gib mir doch noch mal die Urkunde. Nee, das sieht doch aus. Das ist doch kein S, das ist ein F. Also solche Dinge passieren, ne?
Frau Eibel, Sie haben eben die Archivtektonik angesprochen, also eben diese Ordnung, die ja auch irgendwo abbildet, was in der echten Welt passiert und so in das Archiv reinkommt. Wie flexibel ist da Ihre Archivtektonik, wenn man auch da die Veränderung der Zeit mitnimmt? Sie haben eben erwähnt, Sie haben Akten aus dem 19. Jahrhundert und das ist dann alles wahrscheinlich noch, wo dann königlich preußisch draufsteht und dann zum Beispiel in den 70ern, 80ern, 90ern. Dann kommt ja mit Umwelt und Rekultivierung, auch das sprachen Sie an, ja ganz neue Behörden, ganz neue Akteure rein. Wie reagiert die Architektonik darauf, dass sich eben auch die verwalterischen Rahmenbedingungen maximal ändern können?
Da geht es vorwiegend darum, dass man die abgebenden Stelle sozusagen darstellt. Auch wir haben in Archiven sogenannte Findbücher. Meist ist es so, dass ein Findbuch zu einer abgebenden Stelle sozusagen angelegt wird und dass dann alle Akten darunter versammelt sind, die zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, das Landesoberbergamt Dortmund erstellt hat. Und da können aber natürlich, kann es sein, dass die Behörde auch mit Vorgängerakten aus den Vorgängerbehörden, die davor Oberbergamt Bonn beispielsweise, das weitergearbeitet hat und dass die darin versammelt sind. Da ist es dann wichtig, dass das klar wird in der Findbucheinleitung. Ich habe eben ganz am Anfang erzählt, dass unsere Archivanwärterinnen so historische Kontextualisierungen machen, dass so ein Bestand der Archivar auch mit Leben anfüllt oder mit den Inhalten anfüllt und darüber aufklärt. Natürlich könnte der Nutzer das auch, wenn er sich die Akten genau anguckt, die einzelnen Akten sind ja auch so aufgebaut, dass die anliegenden Stelle genannt wird und das dann weitergeführt ist, dass es ersichtlich ist. Wie Frau Mohr schon gesagt hat, dann gibt es Stempel und Weiterzeichnungen, Aktenzeichen, die sich ändern. Aber das ist sehr wichtig. Und diese kleinere Einheit, diese Findbücher sind natürlich flexibel, während die große Tektonik oder die große ist ja extra so sozusagen aufgebaut, weil sie relativ, ich sag mal, starr und unbeweglich ist. Ja.
Ja, also ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass die Tektonik, also das Landesarchiv baut nach Zeitepochen und nach Herrschaftsepochen auf. Das haben wir ähnlich, aber nicht so extrem. Wir unterscheiden im Grunde genommen drei große Gruppen. Also eigentlich haben wir ganz viel, mehrere Gruppen, aber sagen wir mal so in den Hauptakten, die den jetzigen Rhein-Erft-Kreis abbilden und die Vorgängerbehörden. Und innerhalb dieser Tektonikgruppen gibt es nochmal Untergruppen. Es ist so, dass es bestimmte Zeitschnitte auch gibt, wie zum Beispiel der Zweite Weltkrieg oder die Gründung der Bundesrepublik. Da gibt es schon so Axiome, nach denen auch der Archivar seine Bestände ein Stück weit ausrichtet. Aber wichtig ist einfach, dass ein Archiv irgendwann überhaupt eine Tektonik anlegt, die eine gewisse Logik beinhaltet. Und ich meine, wir können Zeitabschnitte, die sind logisch. Also da ich weiß jetzt nicht, ob man nochmal eine neue Zeitrechnung kriegt. Man weiß es nicht, aber ich hoffe nicht. Und alles andere orientiert sich wirklich auch an der Aufgabenerledigung der Verwaltungen. Und da ist es natürlich so, ja, das ist sehr variabel. Erstens haben wir eine riesige Aufgabenvermehrung der öffentlichen Verwaltungen nach 1945 erhalten. Es sind neue riesige Aufgaben dazugekommen, zum Beispiel durch den Zweiten Weltkrieg, die Flüchtlingsströme. Da gab es besondere Gesetze zur Integration der Menschen, bis hin zu Entschädigungen und so weiter und so fort. Da gab es auch Ämter. Interessanterweise gab es da Ämter, die das wirklich, also die auch so hießen, wie die Aufgabe war. Das hatten wir zum Beispiel, springen wir mal in die Braunkohle, hat man das nie. Also, aber wir haben ja auch nicht in den Archiven einen Bestand, der nur heißt chemische Industrie oder sowas, sondern die ist eben auch überall wie bei den Industrien wo in den Beständen mit integriert oder hat da sozusagen sich in den Akten niedergelassen. Diese Tektonik, wenn ich nochmal drauf zurückkomme, die ist im Grunde genommen, die findet man in den Magazinen. Also wir richten auch unsere Magazine so ein. Ne? Und sie findet sich auch in unserer, zum Beispiel bei uns in der Erschließungssoftware, mit der wir sozusagen die Metadaten für die einzelne Akteneinheit produzieren. Wir versuchen ein Stück weit den Schwankungen der Aufgaben in den Verwaltungen entgegenzugehen, indem wir uns irgendwann mal für einen Begriff einer Tektonikgruppe entschieden haben und wie gerade Frau Dr. Eibel auch sagte, man kann so eine Tektonikgruppe dann beschreiben, also wie eine Klassifikationsgruppe. Ne? In einem System wird dann eben beschrieben, hier finden Sie die Akten von den und den und das Amt wurde so und so und so mal geändert. Also das, es gibt immer auch dann so ein Stück Verwaltungsgeschichte, die zu der einzelnen Tektonikgruppe dazugehört. Ne?
Da kann ich vielleicht noch als Beispiel für so etwas die Bergämter, da haben sich auch die Zuständigkeiten, auch die örtlichen Zuständigkeiten ja sehr, sehr oft hin und her geändert. Die ja sogenannte Verwaltungsumschichtung und die Änderung der Zuständigkeitsgebiete waren da schon relativ häufig. Also kann man davon ausgehen, dass man zum Beispiel zu einer und derselben Grube je nach Zeitschicht in unterschiedlichen Bergämtern und Bergrevieren dann suchen muss, wenn man jetzt beispielsweise nach Betriebsakten, diese ja sind ja über lange, lange, lange Jahre und Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte existieren die ja oder werden die geführt. Und da kann man dann eben einfach fündig werden an mehreren abgebenden Stellen und hoffentlich ist das dann auch gut kontextualisiert worden durch uns Archivare.
Was mir noch nicht so ganz klar ist, ist nochmal die Schwerpunktsetzung. Wir haben jetzt ganz viele Dinge gehört, die was mit den offiziellen Dingen zu tun haben. Es wurden auch die Vereine und andere Tätigkeiten erklärt. Also wie versuchen Sie sicherzustellen, dass Sie dann die Verwaltungsgeschichte, die eigentliche Bergbaugeschichte, die Umweltgeschichte, die Sozialgeschichte, die Mentalitätsgeschichte, all das adäquat repräsentieren?
Wir können nicht für zukünftige Nutzerfragen ein Archiv aufbauen, sondern wir können eigentlich nur ganz rational ein Archiv aufbauen an den Gegebenheiten, die wir heute haben. Und das sind die Gesetze. Und das ist das, was vorgegeben wird, wie eine Verwaltung zu arbeiten hat. Wir Archive sind im Grunde genommen das, was früher in feudaler Zeit die Schatztruhe war, die mitgeschleppt worden ist, wo alle wichtigen Rollen, Kaufrollen, Grundstücksrollen drin waren. Und derjenige, der das gehütet hat, der hat im Grunde genommen das Recht dessen, denen die Rollen gehörten, bewahrt. Und das ist im Grunde genommen heute eigentlich immer noch die Hauptaufgabe des Archivs. Wir sind Rechtssicherer. Wir sichern das, was in den, also im Grunde genommen bekommt eine Verwaltung die Aufgabe, die Straße XY zu bauen. Dann baut sie das und die Akten dieser Straße, die kommen eben dann irgendwann ins Archiv. Und wenn irgendjemand sagt, nee, das ist nicht so gewesen, dann können wir sagen, nee, das war doch so und so. So, ob dann ein anderer mal kommt und sagt, ich gucke mir die Akte an, weil ich da früher meinen Kartoffelacker hatte. Das ist eine ganz andere Frage. Deswegen die wirklichen Fragen, die an ein Archiv gerichtet werden, die können wir nicht zukunftsorientiert wirklich mit einbauen. Was wir natürlich können, ist, sachlich an die Angelegenheit zu gehen, ohne Emotionen. Also ich bin Archivarin gewesen und ich habe, meine Hauptaufgabe war, ganz das meiste, was produziert wird in der Verwaltung, in die Kassation zu geben. Und ich würde sagen, dass ich ganz, ganz gut auch immer das treffen konnte, das Wichtigste wirklich aufzuheben. Und im Grunde genommen gibt es die Priorisierung schon, wenn ich mir die Verwaltungsstruktur anschaue, umso höher in der Verwaltung, also wenn ich bis in die Ausschüsse, bis auf die Ebenen der Amtsleiter oder Dezernenten gehe, da entsteht natürlich Registraturgut, das eine hohe Wertigkeit für mich hat, ne? Also was eine hohe Wertigkeit hat, archivwürdig zu sein und archivgut zu werden.
Das Archivgesetz gibt uns auch Möglichkeiten, tatsächlich neben der, ich sage jetzt mal, wie Frau Mohr schon sagte, ureigensten Aufgabe der Registraturbildner, also bei uns im Landesarchiv von Behörden, Gerichten und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes Unterlagen zu übernehmen, dürfen wir allerdings auch Archivgut anderer Herkunft übernehmen. Da ist auch explizit ein Passus zum Archivgesetz, sofern daran ein öffentliches Interesse besteht. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass wir neben diesen genannten Unterlagen unserer ureigensten Registraturen auch Nachlässe anwerben von, sagen wir mal, Regionalpolitikern, die sich zum Beispiel jetzt konkret um Braunkohle verdient gemacht haben, oder von Mitgliedern aus den eben genannten Vereinen, die da ganz aktiv waren. Das hatte Frau Mohr ja auch schon berichtet. Also da können wir auch aktiv werden tatsächlich. Es wird auch vieles an uns herangetragen tatsächlich. Das ist immer besonders schön, wenn man eine E-Mail bekommt und dann wird etwas angeboten, wo man sagt, Mensch, das ist ja toll, damit kann ich ja genau die und die Überlieferung nochmal ergänzen, vervollständigen und das dann zur Verfügung stellen. Das geht also auch.
Ich möchte das auch noch ergänzen. Was ich jetzt gesagt habe, das ist ja der rationale Bewertungs- und Erschließungsprozess. Natürlich sitzen wir Archivare ja nicht nur allein in unseren Büros, wir sitzen in Arbeitsgruppen zusammen, und nehmen wir das Beispiel Corona. Natürlich war es dann wichtig, dass die Archive gesagt haben, ey, wir müssen hier das, was zum Beispiel im Internet der einzelnen Verwaltung zu Corona abgebildet worden ist, das muss aufgehoben werden. Natürlich sieht der Archivar das, was aktuell in seiner Umwelt, in seiner Lebenswelt passiert, nimmt er auf und darüber wird diskutiert. Und dann ist das ein Teil der Bewertungsgrundlage, gar keine Frage. Ne? Es ist aber, wenn ich jetzt die Rationalität nehme, ist es eben halt so, dass ich eine rechtswahrende Aufgabe habe.
Ich glaube, ich habe einfach noch nicht über vor allem Ihr Landes- und auch das Kreisarchiv so drüber nachgedacht, dass Sie dann schon eng mit dieser Verwaltung verbunden sind, dass sie auf Grundlage eben dieser Gesetze dann auch so ja eine relativ klare Vorgabe am Handeln haben, dass sie da auch nicht mehr oder weniger nach Gusto sammeln. Es gibt ja aber auch sowas wie Privat- oder Verbandsarchive, und bei sowas wie Thema Umweltschutz oder Proteste beim Tagebau kommt mir natürlich sowas wie der BUND oder NABU ins Gedächtnis, die ja auch wahrscheinlich eigene Archive haben. Gibt es da dann auch Kooperationen, dass sie sich da gegenseitig Archivgut hin und her geben, ausleihen oder eben darauf verweisen, dass bevor sie etwas zum Beispiel kassieren, weil das bei ihnen nicht reinpasst, es den anderen Archiven anbieten?
Also hin und her ausleihen eher nicht, würde ich sagen. Aber wir im Landesarchiv arbeiten beispielsweise mit sogenannten Archivierungsmodellen. Das heißt, man guckt sich in einem bestimmten Bereich, nehmen wir jetzt eben, Sie haben Umwelt gesagt, an, welche Stellen sind damit beschäftigt. Das müssen dann auch nicht nur die öffentlichen Stellen sein, nicht nur Ministerien, Bezirksregierung und so weiter, sondern auch woanders fällt etwas an. Wo gibt es das Prinzip der Federführung? Wo sind wir zuständig? Wo andere? Und wenn wir diese erarbeitet haben in der Gruppe, dann gehört eigentlich zu dem Prozess auch nochmal zu, das rückzuspielen in die Landschaft. Wir wissen ja auch, was andere übernehmen. Wir gehen in Kontakt. Es gibt zahlreiche überregionale Gremien, auch unter den verschiedenen Archiven. Ja, seien es Kommunalarchive, auch an verschiedene Landesarchive. Da sind wir schon immer im Austausch. Und ich kann jetzt nur aus der Retrospektive, aus meinen letzten 10 Jahren sagen, dass wir eigentlich zu den allermeisten Anfragen, denn darauf läuft das ganze Jahr hin, dass wir da sehr, sehr oft Auskunft geben können. Das heißt, die bisherige Überlieferungsbildung, so nennt sich der Terminus technicus im Archiv, doch sehr gut läuft. Das heißt nicht, dass man das nicht immer noch weiter verbessern kann und dass man dann noch weiter in die Diskussion gehen kann. Und gerade, dass jetzt eben die digitale Überlieferung, was sowas wie Webseiten angeht, E-Mail-Archivierung, das würde ich gar nicht ausschließen. Aber da sind wir schon in guten Zusammenarbeiten.
Ja, ich möchte das auch ergänzen. Ich glaube, das Archivgesetz gewährt uns auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel Kassationsgut, das beim Land NRW entsteht und einen Bezug zur kommunalen Verwaltung hat, dass wir das auch als Archivgut übernehmen können. Es gibt eben halt verschiedene Blickwinkel auf eine Akte, ne? Der Staat schaut manchmal da anders drauf als eine Kommune. Und die, inwieweit jetzt der Bund für Umwelt ein eigenes Archiv hat, weiß ich nicht. Aber es gibt ja Archive, es gibt ein Sinti- und Roma-Archiv, glaube ich, in Köln. Es gibt ein Frauenarchiv. Für mich sind das Dokumentationsstellen. Also wir würden jetzt sagen, wenn das ein eigenes Archiv von so einer, sagen wir mal, von so einer Institution wäre, dann würde das, was an Verwaltungsakten dort entsteht, das sein, was wir jetzt für die Verwaltung machen als Archiv. Ne? Also würde dann Archivgut werden. Aber eigentlich haben sie ja eine Aufgabe, die Frauengeschichte von Köln zum Beispiel zu sammeln. Und da geht man natürlich hin und nimmt von Zeitungen bis Aufsätze. Man nimmt wahrscheinlich von bestimmten Nachlässe mit auf, von Frauen, die in der Frauenbewegung in Köln federführend waren oder was abgeben wollten. Da ist auch dann eine Mehrfachüberlieferung gar nicht das Problem. Ne? Also eine Dokumentationsstelle arbeitet da noch mal ein bisschen anders, weil das ist eher so ein Pertinenzprinzip. Da wird was zu einem bestimmten Thema an Quellen und Informationsmaterial zusammengezogen. Und wenn ich eben halt was zur Geschichte der Frauen in Köln wissen möchte, gehe ich eben dann in das Kölner Frauenarchiv zum Beispiel, ne? Wo ich genauso gut ins Stadtarchiv gehen könnte. Aber da ist der Kontext der Überlieferung anders.
Ich habe es ganz am Anfang erwähnt, die Tagung zum Rheinischen Revier fing an mit oder trug den Titel Das vergessene Revier. Und die Frage oder die Idee hinter diesem Gespräch war so ein bisschen zu sagen, die Forschung läuft da erstmal allmählich richtig an und gerade ihre Archive bieten da ja eine ganz große Möglichkeit. Also auf das Jetzt und auf die Zukunft geschaut, auch mit der Tagung im Hinterkopf. Welche Aufgaben, welche Service, welche Leistungen können Sie in Ihren Archiven erfüllen, dass das vergessene Revier nicht mehr ganz so vergessen ist? Was kann man bei Ihnen hoffentlich finden, wenn man das Rheinische Revier tiefgehend erforschen möchte?
Also ich finde es erstmal als allererstes finde ich gut, dass die Tagung das Thema Quellen mit implementiert hatte. Das fand ich wichtig. Und nicht nur die Auswertung von Quellen sozusagen, das schon verschriftlichte Ergebnis dargestellt haben. Zukünftig könnte ich mir vorstellen, es wurde ja hier dann auch gefragt, die unterschiedlichen Ebenen, Landesarchive, Kreisarchive oder weitere kommunale Archive, Stadtarchive und so weiter. Wie könnte ich sie stärken im Thema Braunkohle, indem sie zusammenarbeiten? Ich glaube, das ist das, was, wenn man ein Thema hat, wie zum Beispiel jetzt die Braunkohlenforschung und man hätte, ich will jetzt nicht den Begriff Arbeitskreis nennen, aber man hätte in irgendeiner Weise eine Möglichkeit, eine Plattform, seine Informationen, seine Quellen, bestimmte Archivaliengruppen, wenn es nur die Metadaten sind, da einzustellen, das würde für die Forschung und vor allen Dingen für Forscher eine für mich große Erleichterung darstellen. Also erstens muss die Archivarbeit also vor Ort gestärkt werden. Das heißt, Frau Dr. Eifel hat es angesprochen und ich kann sagen, das gibt es bei uns im Archiv auch. Wir haben noch viele Bestände, die erschlossen werden müssen und da finden wir garantiert noch so manches wichtige Dokument, das für die Braunkohlenforschung relevant sein wird. Also brauchen wir gut ausgebildete Archivare vor Ort in den Archiven. Das ist für mich das Erste. So. Und andererseits, was ich gerade gesagt habe, zum Thema Braunkohlenforschung bräuchten wir ein gemeinsames Instrument zur Quellenforschung. Da fiel mir ein, 1950 hat man ja zum Abbau der Braunkohle, um das etwas in geordnete Bahn zu bringen, den Braunkohlenausschuss sozusagen ins Leben gerufen, sozusagen als Grundlage, dass die Konzessionierung in den ordentlichen Verfahren über die Bühne geht. Und genauso könnte ich mir vorstellen, dass man eine Forschungsstelle installiert, die genau das Thema der Braunkohlenforschung so in geordnete Bahnen lenkt, sagen wir es mal so. Und das ist noch nicht mal ein Gedanke von mir, der so fremd ist. Also ich weiß, dass es 1952, 54 in Bergheim schon einmal die Idee einer Forschungsstelle zur Braunkohle gab. Die sollte damals im Heimathaus des Kreises Bergheim angesiedelt werden. Da ging es hin und her. Man hatte dann auch schon einen Wissenschaftler ausgekoren und gesagt, ja, wir brauchen noch einen Raum und so weiter und so fort. Aber es hat sich im Grunde genommen, ist es dann damals im Sande verlaufen. Aber die Bemühungen waren zumindest schon mal in den 50er Jahren da. So, und archivisch würde ich jetzt mal vom Provenienzprinzip weggehen, weil das Provenienzprinzip, was wir heute auch erläutert haben, bedeutet ja, dass auch der Nutzer sich sozusagen im Vorfeld seiner Forschung Gedanken machen muss, wo, in welchem Archiv finde ich welche Quelle zum Thema Braunkohle. Ne? Die sind unterschiedlich, aber ich muss sie ja irgendwie zusammenführen. Und eigentlich könnte man überlegen, dass wir, wenn es so eine, ob das jetzt eine digitale Plattform ist oder wie auch immer, weiß ich nicht, auf jeden Fall könnte man sich vorstellen, dass erschlossene Provenienzbestände einfach mal nach Pertinenz gegliedert werden für die Braunkohle und zwar aus verschiedenen Archiven. Ne? Dass man dann sagen kann, Geologie und Erkundung, da kommen Akten aus dem Kreisarchiv, aus kommunalen Archiven, vielleicht auch aus Dokumentationsstellen, aus privaten oder aus dem Landesarchiv zusammen, Arbeit, Soziales, Landschaftswandel, Umsiedlung. Das sind ja alles die Themen, die jetzt auch alle angesprochen worden sind, die wir sozusagen schon bei der Bewertung mit berücksichtigen sollen. Aber da wir ja unsere Akten nach Provenienz erschließen, gehen wir natürlich dann immer nur im zweiten Schritt der Gliederung der Bestände vielleicht da ein Stück weit ein. Aber das wäre zum Beispiel etwas zu sagen, unsere Bestände, Pertinenz anwenden, das kann man heute mit einer Webseite, ja, das wäre das, was ich mir als für die Archivstruktur zur Braunkohle und als was Positives für die Nutzer und Wissenschaftler vorstellen könnte.
Ja, was können wir vom Landesarchiv bieten? Auf jeden Fall, es ist ja vielleicht schon deutlich geworden, dass immer weiteres Material reinkommt und dass wir auch dabei sind, immer weiter zu erschließen. Das heißt, bei uns gibt es noch eine ganze Menge ungehobene Schätze, noch viele Fragestellungen, noch viele, die da rangetragen werden können an unsere Quellen. Und ich würde da Frau Mohr auf jeden Fall zustimmen, dass eine Koordinierung der Quellen, in welcher Art auch immer, sei es jetzt online, auf dem Archivportal oder sonstiges, sicherlich sinnvoll wäre für die Forschenden. Ich möchte aber auf jeden Fall schon mal ermutigen, das bestehende Angebot, das wir schon haben, aufzusuchen. Also wenn Sie auf www.archive.nrw.de gehen, haben ja schon zahlreiche Archive aus NRW, nicht nur das Landesarchiv, sondern auch viele Kommunalarchive, Bestände online gestellt. Es gibt schon digitalisierte Akten. Ich glaube, die Referendarsakten, von denen ich gesprochen habe, meine ich, wären auch schon digitalisiert online gestellt. Also nutzen Sie das Angebot. Und ja, und was mir noch angelegen wäre und wofür ich auch wirklich gerne einsetzen würde, ist, dass das weiter bekannt wird, das Arbeiten in Archiven. Wir haben ja heute gemerkt, es ist nicht so ganz einfach. Es ist nicht das einfache Eingeben in einen Suchschlitz. Und wenn wir da vielleicht mehr Bewusstsein für schaffen, wie man ordentlich, wie man richtig recherchiert, um an authentische Quellen zu kommen, das fände ich auch noch sehr schön.
Und ich glaube, was am Schluss auch nochmal wichtig ist, hervorzuheben, ist, dass Archive ja auch immer öffentliche Einrichtung ist. Das heißt, man muss nicht Geschichte studieren oder gar einen Abschluss darin haben. Wenn man ein entsprechendes Interesse hat, kann ja eigentlich jeder und jede in ein Archiv gehen und mal nach ein paar Akten fragen und mal durchblättern, was zum Beispiel zum eigenen Heimatdorf, zur eigenen Region dort zu finden ist.
Das kann ich auch nur genauso bestätigen. Am besten, wenn ich das noch hinterher schieben darf, schreiben Sie uns vorher mit ein paar Tagen Vorlauf eine E-Mail, denn so kann man dann auch dezidiert auf das Anliegen eingehen, weil es ist nichts trauriger, als wenn man unverrichteter Dinge gehen muss, weil vielleicht die Unterlagen gerade nicht vorliegen oder noch gesperrt sind, denn sowas gibt es ja auch noch, Unterlagen, die noch nicht einfach so einsehbar sind. Also da ist eine gute Vorbereitung immer sehr nützlich und dann freuen wir uns sehr auf Ihren Besuch.
Um einfach nochmal das Ganze noch ein bisschen konkreter zu machen, gibt es eine Akte, ein Schriftstück, eine Quelle, wo Sie sagen, das war echt interessant, das mal in den Händen zu halten, um mal zu sehen, was bei diesem ganzen Thema Braunkohle dann hinten rausgefallen ist an Schriftguten, das jetzt seinen Weg ins Archiv gefunden hat?
Also das kann ich sagen mit dieser Adenauer-Akte, das war im Grunde genommen ja nur ein Schreiben, was ich zufällig in einer Akte, die hieß einfach Braunkohle, gefunden habe. Daran sieht man auch, dass es eben halt gar nicht unbedingt immer ganz tiefe Erschließungen vielleicht vor 50 Jahren gegeben hat, ne? Aber diese Akte sagt eben aus, dass im Grunde genommen ein Herr Wehrhahn, der eine Brikettfabrik hatte in Horrem, vorhatte, im Kölner Bereich Löwenich, Brauweiler, damals Landkreis Köln, eine Konzessionierung für eine Braunkohlengrube zu beantragen, die er auch schon beantragt hatte im Braunkohleausschuss. Und er wollte im Grunde genommen dort alles abbaggern. Die Wille war schon abgebaggert. Man begann ja im Grunde genommen in der Region um Frechen und Hürth schon mit Rekultivierungen. Und er wollte sozusagen ins Tal hinunter. Und dann hat Dr. Max Adenauer an den Oberkreisdirektor von Bergheim geschrieben, nicht von Köln. Warum Bergheim? Weil die Horremer Brikettfabrik lag eben im Kreis Bergheim und hat gesagt, das geht schon mal gar nicht. Das ist unser späteres Siedlungsgebiet. Der kriegt das nicht. Das wird nicht so gemacht. Sieh zu, dass der Braunkohlenausschuss sagt, das bleibt erhalten. Und daran sieht man auch, wie politisch damals schon noch die wichtige Menschen oder Familien da schon noch Einfluss genommen haben. Ne? Und natürlich hat dann der Kreisdirektor, ich glaube es war Kloß, der hat auch zurückgeschrieben, der Oberkreisdirektor hat gesagt, ja, Herr Adenauer, ich rede nochmal im Ausschuss. Und der Ausschuss, der Braunkohlenausschuss hat das dann auch abgelehnt, obwohl der Unterausschuss zur Genehmigung von solchen Verfahren schon zugestimmt hatte. Und die Städte Löwenich oder es waren Dörfer, es war damals der Verwaltungssitz Löwenich für Brauweiler, Wittersdorf, das heute teilweise ja zu Köln gehört. Die hatten im Grunde genommen, die waren alle dagegen gewesen, aber der Ausschuss hat gesagt, es wird eben abgebaggert und nach Adenauers Einspruch ist nicht abgebaggert worden. Also die 1000 Jahre alte Abtei Brauweiler steht ja noch. Im Gegensatz zu manch anderen Schloss, was eben dann abgebaggert worden ist. Ne? Schloss Haaf zum Beispiel. Das war schon Verlust einer Kulturlandschaft.
Sie sagten Max Adenauer. Hat er was mit dem Konrad zu tun?
Ja. Ja, klar, das war ein Sohn. Dr. Max Adenauer. Musste ich auch nachgucken, weil bei mir auf dem Schriftstück steht nur Adenauer drauf. Aber dann habe ich nachgeschaut, wer in der Zeit 54, 56 Oberstadtdirektor in Köln war. Und das war der Max. Das fand ich spannend. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und was ich noch spannend fand, war, das habe ich auch in den Vortrag eingebaut, war auch ein Zufallsfund. Also selbst für mich als Archivarin ein Zufallsfund war damals deswegen hieß mein Vortrag auch, der hieß ja, als das Baggern begann. Und es gab eine Broschüre aus dem Kreis Bergheim. Und zwar, als 1974 der Tagebau Garzweiler erweitert werden sollte Richtung Grevenbroich, also Bettburg im Grunde genommen, fast alles abgebaggert worden ist. Und damals gab es dann diese Broschüre, die ich in einer Akte gefunden habe. Ich bin mir auch sicher, dass die nie gedruckt worden ist, dass das nur ein Andruck war, wo endlich mal ein Politiker wirklich dann gesagt hat, so geht das nicht. Und dass die Leute in gewisser Weise auch Angst haben davor, wenn dann eben so diese Unternehmen kommen, schreibt er ja dann auch, die RAG, der Umsatzmilliardär im Gespann mit RWE und der kleine Bauer, der Friseur oder der Metzger nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Und dann kam die Frage, wenn der Bagger kommt. Das fand ich, also das Thema Braunkohle ist ambivalent und deswegen finde ich so eine Sammlung erstmal von den Quellen, die wir jetzt haben, selbst das, was mal Frau Dr. Stoll bei uns im Archiv abgegeben hat, das ist ja auch, die hat ja bis nach Berlin die Archive ausgewertet. Das alleine nur irgendwo mal öffentlich zu stellen, dass die Leute wissen, wo sie hin müssen, in welche Archive, das verkürzt die Zeit. Und ich fände das richtig, richtig gut, wenn sich sowas ergeben könnte. Aber da habe ich weniger Einfluss noch mehr drauf. Denn diese ganze Sozialforschung zu diesem Thema, die gibt's ja nicht. Es gibt im Grunde genommen 80% der Bücher zur Braunkohle sind Braunkohlenbücher, die von der Braunkohle geschrieben worden sind. Und die restlichen 20 vom Landschaftsverband, von der Denkmalpflege. Ja, und dazwischen ist nichts. Also ich hatte bei mir im Archiv Leute sitzen, die alte Zeitungen eingesehen haben. Ich glaube, der eine, der hat auch geheult. Die haben immer irgendwas gesucht, ihre Fußballvereine, ihre irgendwas. Gerade wenn sie dann wenn sie alle in Rente gehen oder in Pension, dann das, ja, ist so.